Ja, hallo zusammen. Wir haben jetzt das Thema der Jesus in den fünf Büchern Mose. In der Einladung war das überschrieben mit Christus in den fünf Büchern Mose. Ich habe das extra ein bisschen geändert. Christus, der Gesalbte, Messias. Ist uns sicher klar, dass es dazu viele Prophezeiungen gibt in den fünf Büchern Mose im ganzen Alten Testament, die auf den Messias hinweisen. Aber ich fände gut zu zeigen, dass es nicht nur um den Herrn Jesus als den verheißenen Messias geht, sondern auch einfach um die Person Jesus Christus, dass wir die schon in den fünf Büchern Mose sehr konkret finden. Natürlich ist das eine Retrospektive. Wir schauen zurück und erkennen, was in den Büchern des Alten Testaments auf den Herrn Jesus hinweist. Die Leute zu der Zeit, die die Dinge erlebt haben, die da beschrieben werden und die das aufgeschrieben haben, die wussten zum größten Teil überhaupt nicht, dass es sich in dem Herrn Jesus erfüllen würde. Es hätte sie interessiert, sie haben darüber nachgedacht, sie sannen darüber nach und fragten sich, auf welche Zeit und welche Weise das wohl hindeutet, was sie da schrieben. Aber vieles davon war ihnen verborgen. Und wir glauben durch das Neue Testament, dass es tatsächlich das Ziel war, dieser Dinge, die passiert sind, den Herrn Jesus vorzubilden, dass sie deswegen geschehen sind. Das ist heute eine Meinung, die nicht viele vertreten, ein Glaube, eine Ansicht. Heute wird das in der modernen Theologie als eine Retroprojektion bezeichnet. Das heißt, wir projizieren etwas da hinein, was wir darin gerne finden möchten. Wir glauben heute, dass das im Neuen Testament steht und versuchen jetzt, das im Alten zu finden. Eine Retroprojektion ist etwas ganz anderes als eine Retrospektive, eine Rückschau. Retroprojektion heißt, wir sehen darin was, was da eigentlich gar nicht ist, sondern wir aus unserer Vorkenntnis wollen wir da gerne was drin erkennen und benutzen das als Illustration. Und ich möchte gerne auch zeigen, dass es eben tatsächlich so ist, dass Gott von Anfang an dort Dinge hat geschehen lassen mit dem Ziel, uns den Herrn Jesus zu zeigen. Wir haben guten Grund, das anzunehmen, weil der Herr Jesus selbst so darüber spricht. Er sagt, dass in dem Gesetz Mose, und da sind wir ja jetzt, von ihm geschrieben steht, dass er das erfüllen musste, dass sich das in ihm erfüllt, in ihm Wirklichkeit wird, was in den fünf Büchern Mose geschrieben steht. Wenn ihr Mose glaubtet, würdet ihr auch mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Das hält er den Schriftgelehrten entgegen. Und er wird noch deutlicher, er geht noch hinter den historischen Mose zurück und redet von Abraham. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Abraham hat verstanden, dass diese Verheißungen, die Gott ihm gab, eine Erfüllung in der Zukunft finden würden. Und er freute sich darauf, dass Gott seine Zusagen einhalten würde, auch wenn er nicht wusste, wie das genau aussehen würde. Und dann sagen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Rabbi, vertust du dich hier nicht? Was redest du da? Du, einer der Jüngsten hier wahrscheinlich, mit deinen knapp über 30 Jahren, behauptest von dir, Abraham gesehen zu haben. Abraham, der vor über 2000 Jahren gelebt hat. Und tatsächlich, wenn wir das so sehen, können wir verstehen, was die Juden meinen. Wenn wir uns anschauen, Mose, wann er, der Autor der fünf Bücher Mose, geboren ist, wo er gelebt hat, wann er sein Buch, seine Bücher geschrieben hat und wann der Herr Jesus als Mensch auf der Erde war. Da liegen lange Zeiten dazwischen. Und doch ist das für uns kein Problem, weil wir wissen, dass der Jesus nicht nur als Mensch hier aufgetreten ist, sondern dass er Gott von Ewigkeit ist. Wie wir das eben schon gesehen haben, dass er immer schon war, vor aller Zeit, seit Ewigkeit. Und jetzt ist die Frage, wie sehen wir den Herrn Jesus in den fünf Büchern Mose? Wie zeigt er sich uns? Zunächst einmal ist klar, wenn wir von der Dreieinheit Gottes sprechen, dass immer wenn von Gott die Rede ist, der Herr Jesus darin eingeschlossen ist. Das habe ich jetzt mit implizit mal gemeint. Natürlich können wir uns nicht Gott vorstellen, so wie wir ihn im Neuen Testament kennen, ohne den Jesus da auch zu sehen. Aber es ist noch deutlicher, es gibt viele Stellen, wo wir explizit, das heißt ganz genau, den Herrn Jesus sehen, wenn von Gott die Rede ist, im Alten Testament. Dann sehen wir ihn leibhaftig. Schon bevor der Herr Jesus auf die Erde kam und Mensch wurde, war er auf der Erde zeitweise als Person, als Mensch anwesend. In der Theologie nennt man das Christophanien, Christuserscheinungen. Das ist sicher ein sehr interessantes Thema, wenn wir da gleich drauf zu sprechen kommen, wie der Herr Jesus vorher schon erlebbar war, als Mensch auf der Erde war, bevor er wirklich Mensch wurde, als Mensch geboren wurde. Und natürlich in der Prophetie. Die 5 Bücher Mose sind zum größten Teil historische Bücher, enthalten aber auch sehr konkret Prophetie, die sich im Herrn Jesus erfüllt hat, die als Prophetie kenntlich ist, als etwas, was in die Zukunft gerichtet gesprochen wird. Und in den Vorbildern. Auch ein Thema für sich, was wir heute rechtfertigen müssen, warum es legitim ist und der Bibel entspricht, wenn wir in den Vorbildern, in Dingen, die geschehen sind, Gegenständen, Personen, Abläufen, etwas von dem Herrn Jesus drin sehen. Als Gott, ich habe hier die beiden häufigsten Bezeichnungen, die in der Bibel im Alten Testament für Gott verwendet werden. Elohim, das ist ein allgemeiner Begriff, der wird nicht nur für Gott, sondern teilweise auch sogar für Menschen verwendet, für Richter. Aber wenn wir am Anfang der Bibel lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dann wird dort Elohim gebraucht und wir haben eben gesehen, Bernhard hat das ausführlich ausgeführt, dass die Schöpfung ein Werk des Herrn Jesus ist, dass er dort der Handelnde ist, wenn von Elohim, das ist ein Plural, wir können es nicht mit Götter übersetzen, weil es nur einen Gott gibt, aber es ist eine Mehrzahlform, die auf den drei einen Gott hinweist und der Jesus ist der, der gehandelt hat. Und oft, wenn von Elohim die Rede ist, wissen wir eben durch das Neue Testament, dass der eigentlich Handelnde dort der Herr Jesus ist. Jahwe oder Jehova, die etwas wahrscheinlichere Form, wie es ausgesprochen wurde, gilt als Jahwe. Ich habe das jetzt hier immer so wiedergegeben. Das ist der Name Gottes. Das ist der Name, mit dem Gott sich den Menschen offenbart. Und wir werden gleich etwas genauer schauen, ob wir das gleichsetzen können, ob wir sagen können, Jahwe, das ist der Herr Jesus. Das können wir jetzt etwas schneller machen, weil wir es eben, wie gesagt, schon besprochen haben. Die Stellen Johannes 1, Kolosser 1, Hebräer 1, die sehr deutlich machen, dass der Herr Jesus der Handelnde ist als Schöpfer. Ich habe da noch eine Stelle hinzugenommen, die wir eben nicht hatten. Das ist der Vers 10 in Hebräer 1. Vers 7 und 10. In Vers 7 heißt es, in Bezug auf den Sohn, und dann folgen 3 Zitate aus dem Alten Testament, unter anderem aus Psalm 102 ist das, ja? Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Gesprochen auf den Sohn. Das sagt Gott in dem Psalm über den Herrn Jesus. Also deutlicher geht das kaum. Es ist sehr klar, der Jesus als Schöpfer. Von der ersten Seite der Bibel, von der ersten Seite der 5 Bücher Mose an, begegnet er uns in dieser Form. Ja, ist jetzt Jehova, ist das unbedingt der Herr Jesus? Wenn es von ihm heißt, dass er geschaffen hat, das heißt nicht nur Elohim schuf, sondern später heißt es, in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen, das Meer und alles, was in ihnen ist, da wird der Name Gottes Jahwe verwendet, auch als Schöpfer gleichgesetzt und man könnte eben sagen, vom Neuen Testament her, klar, in diesem Fall, Jahwe, der Herr Jesus. Wenn er über sich selber spricht, nimmt er auch das, was über Jahwe gesagt ist, für sich in Anspruch. Wenn man Titel vergleicht, wie der Herr im Alten Testament bezeichnet wird und im Neuen Testament sieht, dass genau die gleichen Dinge auf den Herrn Jesus bezogen werden, sind das auch Argumente dafür zu sagen, eindeutig, Jahwe entspricht Jesus Christus. Dann sein Name selbst. Gut, das kommt nochmal wieder jetzt hier, ja? als Schöpfer, was er über sich selbst sagt. Das ist der Vers, der unmittelbar darauf folgt, als sie ihm vorhalten, du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Wir merken hier schon, dass das grammatisch etwas nicht zu passen scheint. Es müsste doch heißen, bin ich geworden oder war ich, Vergangenheit. Aber nein, der Herr sagt, bin ich, zeitlos. Präsenz, Gegenwart, bin ich. Und für die Juden war klar, dass er mit diesem bin ich darauf anspielt, der Name Gottes ist, ich bin. Das ist die gleiche Konstruktion. Im Deutschen kommt das nicht so gut raus, weil wir das Verb beliebig setzen können. Bin ich ist, ich bin. Der Herr sagt, ehe Abraham wurde, ich bin. Er nimmt das für sich in Anspruch. Und die Juden haben das auch sofort verstanden. Das sieht man an ihrer Reaktion. Die hoben sofort Steine auf, mit der Absicht, die so lange aufzunehmen, Jesus zu schmeißen, bis er tot wäre. Das ist Steinigen. Und das war nicht ein jugendlicher Mob, Raudis, das waren ältere, studierte, gesetzte Männer, die so reagieren, die nicht gezögert hätten, den Herrn Jesus für diesen Ausspruch, dass er sich so offensichtlich identifiziert mit dem Jahwe des Alten Testaments, zu steinigen. Das war für sie die höchste Stufe der Blasphemie, der Gotteslästerung. Wenn ein Mensch von sich sagt, ich bin, das, der hier vor euch steht, ist der Gott, Jahwe, der sich seinem Volk Israel so geoffenbart hat, als der Ich Bin. Das liegt da drin. Dann haben wir Gelegenheiten, wo er die Pharisäer fragt, dass sie ihm das doch bitte mal erklären möchten. Er geht auf sie zu mit der Frage, wenn David in dem Psalm schreibt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege unter deine Füße. Wie kann das sein, wenn David von seinem Herrn spricht, als dem Messias, das haben sie wohl so verstanden, dass der Messias das erfüllen würde, aber wenn er der Sohn Davids ist, wie kann David ihn seinen Herrn nennen? Versteht ihr nicht, ihr Pharisäer, dass David da von jemandem spricht, der schon vor aller Zeit da war? Er nennt ihn doch seinen Herrn. Er kennt ihn als seinen Herrn oder er spricht jedenfalls so durch den Heiligen Geist. Und in mir erfüllt sich das. Er sagt das nicht, er stellt diese Frage und keiner kann ihm darauf antworten. In dem Moment wird allen klar, dass es tatsächlich bemerkenswert, dass David das so schreibt. Seine Titel... Jahwe Sebaoth, Herr der Herrscher. Werner hat eben ein bisschen angedeutet, was sich hinter dem Begriff unsichtbare Schöpfung verbirgt. Diese Engelsmächte und Engelsheere, die himmlischen Herrscher, von denen wir so gut wie nichts wissen und auch so gut wie nichts wahrnehmen oder bewusst wahrnehmen. Der Herr ist der Herr der Herrscher. Wenn Jesaja davon spricht, von dem Herr Sebaoth, Jahwe Sebaoth, dann wird das im Neuen Testament erklärt, in Johannes 12, Vers 40, da sprach Jesaja, diesen Ausspruch, wie er den Herr der Herrscharen sieht, als den Führer dieser himmlischen Herrscharen, weil er seine Herrlichkeit sah, weil er Jesu Herrlichkeit sah, wird direkt die Verbindung hergestellt. Jahwe Sebaoth, das ist der Herr Jesus, so wie Jesaja ihn dort gesehen hat. Der kommende König der ganzen Erde. Es gibt viele Beschreibungen, wo der Herr eben als der König, als der Messias in Macht und Herrlichkeit gesehen wird, wo dieser Zusammenhang direkt hergestellt wird, dass er es ist, der von den alten Propheten als der König gesehen wird. Der Erste und der Letzte, das sagt der Jesus von sich. In Jesaja wird das von Jahwe gesagt. Der Hirte, der Herr ist mein Hirte, Jahwe mein Hirte. Das ist der Jesus, der große Hirte, der gute Hirte. Man könnte viele solche Dinge aufzählen, wo das absolut übereinzustimmen scheint. Der letzte Punkt, sein Name. Jesus, das ist Josua. Das ist das gleiche, die griechische Form des hebräischen Wortes Joshua oder ausführlicher Jehoshua. Sie verwenden meistens die Kurzform. In der Elberfelder gibt es da eine schöne Anmerkung in 2. Mose 17, Vers 9, dass das eben Jesus entspricht. Das bedeutet, Yahweh ist Rettung. Der Herr ist Rettung. Das steht in dem Namen, steckt in dem Namen Jesus drin. Jesus ist Yahweh, gekommen als Mensch auf die Erde, als der Retter. Wenn die Juden heute, die gläubigen Juden, messianische Juden, von Herrn Jesus sprechen, dann sprechen sie, um das zu unterscheiden, von Joshua HaMashiach oder Moschiach. Jesus der Messias, Jesus Christus ist auf Hebräisch Yeshua HaMashiach. Und um den Joshua des Alten Testaments dagegen auch ganz deutlich abzugrenzen von Joshua Ben-Nun, der Sohn Nuns, das ist sein Nachname, seine Abkunft, dann ist das klar, dass da gar keine Verwechslungen entstehen können. Auch wenn der Name der gleiche ist. Und da steckt eben auch in dem Namen des Herrn Jesus Yahweh drin. Jetzt sind das viele Argumente, wo man einfach denken könnte, das ist 1:1, Jesus ist Yahweh. Aber es ist natürlich, wie wir gleich sehen werden, nicht so, sondern Yahweh wird auch verwendet, da wo nicht nur der Herr Jesus angesprochen ist. Es ist der Name Gottes, der sich den Menschen offenbart, in verschiedensten Formen. Hier haben wir eine Sache, wie der Herr Jesus als Mensch oder als Engel, das ist nicht immer in Form eines Menschen, aber doch sichtbar als eine Person, als der Engel des Herrn oder der Engel Yahwehs. Wir haben verschiedene Berichte, wo er ganz klar so genannt wird. Bei Hagar, Hagar erschien, als sie in der Wüste mit dem Ismael verstoßen wurde und ihn dort zum Sterben hinlegt, erschien ihr Gott, erschien ihr der Herr Jesus als der Engel des Herrn. Abraham erschien der Engel des Herrn. Da kommen wir gleich vielleicht mal ausführlicher drauf, da wird das dann deutlich, warum es der Herr Jesus war. Jakob ringt mit einem Mann. Und da ist nicht vom Engel des Herrn die Rede, deshalb habe ich da eine Klammer drum gemacht. Und doch haben wir verschiedene Hinweise, dass es der Herr Jesus war. Dass es Gott selbst war, der sich dazu herablässt, an dieser entscheidenden Stelle Jakob zu begegnen und ihn zu verändern. Mose hat eine Begegnung am Berg Sinai, wo ihm der Engel des Herrn in dem brennenden Dornbusch begegnet und sich ihm offenbart als der Ich Bin, als der Ewige und der Unveränderliche. Und auch Bileam, der auf einem Weg ist, das Volk Gottes zu verfluchen, da stellt Gott selbst sich ihm in den Weg, als Engel des Herrn. Zuerst sieht das nur der Esel. Und als der Engel sich ihm dann offenbart, sieht auch er ihn mit dem Schwert in der Hand. Hier ist die Begegnung mit Abraham bei den Terebinden Mamres. Da sitzt der Abraham im Zelt in der Mittagszeit und da kommen drei Männer. Männer. Er sah einfach drei Männer. Nichts Ungewöhnliches daran. Sie kommen auf ihn zu und der Abraham bewirtet sie, bekommt dann die Verheißung des Sohnes, dass er einen Sohn bekommen würde. Und dann später sagt einer der Männer wie zu sich selbst, da steht, der Herr sagte, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun werde. Er geht nicht einfach weg, sondern er sagt Abraham dann noch etwas, was die Nachbarstädte Sodom, Gomorra betrifft, dass er sie richten würde. Und Abraham ist dadurch persönlich betroffen, weil sein Neffe Lot dort wohnt. Und dann handelt Abraham ja mit diesem Mann und da heißt es, Abraham blieb noch vor Yahweh stehen. Die beiden Männer, die gehen schon mal weiter. Es sind nur noch zwei Männer, die hinterher in Sodom ankommen. Das sind Engel, die Gott, die der Jesus mitgenommen hat. Vielleicht war der Michael, von dem wir eben hörten, dabei. Immer wenn es um das Volk Israel im Besonderen geht, spielt er eine wichtige Rolle. Er ist derjenige, der das Volk Israel besonders vertritt, sich darum kümmert. Das wissen wir nicht. Aber jedenfalls, diese beiden Engel gehen nach Sodom. Der dritte Engel bleibt stehen und es heißt der Herr. Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Hier ist der Herr auch der Engel des Herrn. Achso, genau. Und der eigentliche Knüller in diesem Abschnitt ist dieser Vers. Der Herr, Yahweh, ließ auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Würde mich mal interessieren, wie die Juden diesen Vers heute auslegen. Ich habe da noch nichts zu gehört, aber auch noch nicht nachgeforscht. Ist doch eine interessante Sache, ja? Der Herr steht auf der Erde und lässt Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Zweimal Yahweh, der eine Gott, einmal auf der Erde, einmal im Himmel. Wie bringen die das übereinander? Ich finde, das ist eine sehr interessante Sache. Ich wundere fast darum, ob der Herr den Pharisäern nicht diese Sache auch mal vorgelegt hat. Die finde ich noch ins Auge fallender als die Stelle aus dem Psalm, ja? Der Herr steht vor Abraham und lässt Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Und hier ist klar, der Herr, wie er vor Abraham steht als Person, das ist der Herr Jesus. Warum können wir das eigentlich so klar sagen? Ich denke ganz einfach deshalb, weil immer, wenn Gott konkret sichtbar wird, dann ist das der Herr Jesus. Wenn wir ihn sehen, sehen wir Gott. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Man kann noch drastischer sagen, es gibt von Gott nichts zu sehen, außer dem Herrn Jesus. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig in ihm. Das heißt, alles, was es von Gott zu erkennen gibt, gibt es am Herrn Jesus zu erkennen. Darum, wenn er sich offenbart, dass er irgendwie wahrgenommen wird, ob das als Person ist oder als eine Wolkensäule, die als Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt, das sind Offenbarungen des Herrn Jesus. Und es ist für die Leute damals eine furchtbare Erfahrung gewesen, wenn ihnen auf einmal klar war, es ist der Herr. Solange das nur drei Männer sind, kann man die locker bewirten und mit denen reden. Aber wenn auf einmal klar wird, es ist der Herr, der hier vor mir steht, und manche wurden davon, für manche kam das sehr unerwartet, diese Begegnung, dann sehen wir sie vor Furcht erstarren. Ich habe, das ist jetzt nicht hier aus den fünf Büchern Mose, aber weil es um Engel des Herrn geht, einfach diese Stelle mal dazu genommen, weil ich sie besonders eindrücklich finde. Das ist, nachdem David das Volk hat zählen lassen, was ihm Gott als seine schwere Sünde zugerechnet hat. Da kann er wählen zwischen drei Gerichten, die über Israel kommen sollten. Und dann führt der Jesus, der Engel des Herrn, führt das Gericht aus. Und dann ist das so, dass David und die ganze Bevölkerung, die Ältesten Israels und die Menschen dort, die sehen ihn. Die sehen ihn als jemand, der zwischen Erde und Himmel steht, das Schwert gezückt in seiner Hand, ausgestreckt über Jerusalem. Eine Erscheinung, die man wahrnehmen konnte, optisch, die für die Menschen erkennbar war. Da kommt jetzt der Engel des Herrn und richtet mit dem ausgestreckten Schwert in der Hand. Diese Erscheinung hat David so sehr getroffen, dass er danach sich nicht mehr getraut hat, man liest da nicht wie lange, in die Stiftshütte zu gehen und zu opfern. Das hat er vorher wohl getan, aber nachdem eben, er war erschrocken von dem Schwert des Engels des Herrn. Als er diesen Eindruck hatte von Gott, das hat ihn so getroffen, dass er Furcht hatte, sich nochmal Gott zu nahen. Und wir kennen Gott heute anders. Wir kennen den Herrn Jesus heute anders. Für uns steht er nicht da mit dem Schwert in der Hand, sondern bei uns steht er so und wir sehen die Löcher in seinen Händen. Er steht so und ruft, komm. Das ist eine total andere Erscheinung, wie wir den Herrn Jesus heute kennenlernen dürften, als wie die Menschen im Alten Testament, wenn er sich ihnen gezeigt hat, ihn wahrnehmen mussten. Und manchmal denke ich, vielleicht wäre es für uns auch besser, wir würden den Herrn mal andeutungsweise so erleben, einen Eindruck nochmal davon bekommen, wer der Herr Jesus ist und wie er auch den Menschen begegnen wird, die ihn heute nicht annehmen, wo er noch so da steht. Die werden ihn so erleben, mit dem Schwert in der Hand, als der Richter. Und ihn so zu erleben, das muss furchtbar sein. Erste Chroniker, ja, okay, Entschuldigung. Gut, das muss man ändern. Ja, der Herr Jesus als Richter. Wenn wir das etwas klarer hätten, wie er als Richter auftritt, dann hätten wir mehr Eifer, dass niemand ihm so begegnen muss. Niemand ihm als Richter begegnen muss, sondern dass alle ihn doch heute schon annehmen möchten, zu ihm kommen möchten, solange er noch mit offenen Armen da steht und einlädt, dass jeder kommen darf. Achso, ja, das war noch hier. Wenn man das genauer guckt, dann sieht man, Jahwe sprach zu dem Engel. Das heißt, es war der Engel des Herrn, es war der Jesus. Aber hier das erste Jahwe kann nicht mit ihm gleichgesetzt werden. Genau wie in dem Vers davor. Gott im Himmel ließ Feuer regnen und Gott steht als Mensch auf der Erde. Das heißt, wir sehen, wenn wir genauer hinschauen, dass wir auch nicht sagen können, man kann das einfach gleichsetzen. Jahwe entspricht dem Herrn Jesus. Sondern Jahwe ist genau so der Name Gottes, den Gott auf sich als den dreieinen Gott bezieht. Und trotzdem, wenn von dem Engel des Herrn die Rede ist, wenn Gott sich konkret offenbart, dann ist deutlich, wir haben es mit dem Herrn Jesus zu tun. Ich habe hier noch ein paar Stellen, wie Mose das erlebt. Das heißt von Mose, dass er mit Jahwe, mit dem Herrn redete, von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wenn Mose in das Zelt der Zusammenkunft in die Stiftshütte ging, dann konnte er mit Gott so sprechen, mit einem Gegenüber. Und doch ist interessant, wenn wir weiterschauen, dann sagt Mose eines Tages, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und da muss Gott ihm sagen, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Was ist das denn? Vorher hieß es, er spricht mit ihm von Angesicht zu Angesicht und dann will Mose seine Herrlichkeit sehen, sagt Gott, das geht nicht. Und ich glaube, da können wir unterscheiden, dass es verschiedene Dinge gibt. Es gibt einen Aspekt Gottes, eben seine Herrlichkeit, die kann kein Mensch sehen. Wenn es heißt, niemand hat Gott jemals gesehen oder nicht kann ein Mensch Gott sehen und leben, wie Gott ihm das dann erklärt, dann müssen wir uns klar sein, wir können Gott nie ganz sehen. Wir sehen immer nur das, was Gott uns zeigen kann, was wir aufnehmen können, was wir verstehen können, was wir fassen können. Aber es wird nie so sein, dass wir sagen können, tatsächlich, wir haben Gott gesehen. Wir haben den Jesus gesehen, das, was Gott uns zeigen kann. Aber Gott, den unendlichen Gott, wenn wir den sehen könnten, dann wäre es kein unendlicher Gott. Wir können nur etwas fassen und wahrnehmen, was kleiner ist als wir selber. Und deshalb macht Gott das klar, dass er der ist, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat und auch nicht sehen kann. So können wir Gott nicht sehen. Wir können mit ihm, wenn wir so eine Beziehung haben wie Mose, tatsächlich von Angesicht zu Angesicht reden. Er kann in der Bibel uns so zeigen, dass wir meinen, wir sehen den Herrn Jesus vor uns. Wenn wir da uns richtig darauf einlassen, Gott bitten, zeig dich uns in deinem Sohn, lass uns von ihm lernen, dann ist das so, als sehen wir den Herrn Jesus. Aber wir können nie Gott sehen. Gott ist immer größer als das, was wir wirklich sehen können. Darum dürfen wir ihm danken, dass er sich uns so offenbart hat und von dem Alten Testament im Herrn Jesus. Der eingeborene Sohn, der hat ihn kundgemacht. Das ist die höchste Offenbarung, die Gott geben konnte, mit der er zeigen konnte, wer er ist. In der Prophetie, ich habe ja unterschieden zwischen bestätigter und unbestätigter Prophetie. Es gibt sehr viele Prophezeiungen auf den Messias, auf den kommenden Erlöser. Nur ein kleiner Teil davon wird im Neuen Testament nochmal aufgegriffen und dann wird die Verbindung hergestellt. Bei vielen Sachen ist uns klar, dass die Verbindung eindeutig da ist, aber sie wird nicht explizit nochmal genannt. Das heißt, dass es entweder für alle so klar war, dass es gar nicht erwähnenswert war, oder dass der Zusammenhang etwas unter der Oberfläche liegt. Darum kann man es nicht jetzt als bestätigt bezeichnen, weil es nicht jeder gleich sieht. Oh, das war der Falsche. Da möchte ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Es gibt über 300 Prophezeiungen auf den Messias, wo man zeigen kann, die haben sich erfüllt, die ich eben jetzt mal bestätigte Prophezeiungen nenne. In den 5 Büchern Mose, einige davon, die seine Herkunft betreffen, dass er dem Abraham verheißen wird, dass deutlich wird, wie die Linie weiterläuft, dass er der Prophet sein würde, wie Mose ein Prophet war. In dem Bild des Passahs, dass kein Bein von ihm zerbrochen würde. In einem Gesetz, dass ein Gehängter nicht über Nacht am Holz hängen soll. Ich bin da jetzt drüber geflogen, weil das ein ganzes Thema für sich, für die erfüllte Prophetie zu sehen. Wir können aber festhalten, wenn wir von bestätigter Prophetie reden, dann können wir das festmachen an so einer Erfüllungsformel, an etwas, das deutlich macht, entweder auf das die Schrift erfüllt würde, oder wie geschrieben steht, oder auf das erfüllt wurde, was durch Jesaja, durch Mose geschrieben steht. Wenn ein wörtliches Zitat gegeben wird, wird nicht immer gesagt, dass sich dann eine Erfüllung da befindet, aber wenn einfach ein Vers zitiert wird, dann ist auch klar, hier haben wir eine Verbindung. Oder wenn der Verweis so eindeutig ist, dass man darüber nicht diskutieren muss, dass sich da etwas erfüllt hat. Dann reden wir von bestätigter Prophetie. Ich habe auch jetzt hier mal ein Beispiel, dass das nicht immer so einfach ist, dass wir darauf selbst gekommen wären. Ich finde diese Stelle außerordentlich schwierig. Da wird ein Vers zitiert aus Hosea 11, Vers 1. Und wenn wir uns den im Zusammenhang anschauen, dann würden wir, glaube ich, nie darauf gekommen sein, dass dieser Vers sich darin erfüllt, dass der Herr Jesus als Kind mit seinen Eltern aus Ägypten zurückkehrt nach Galiläa, nach Israel. Und doch wird in Matthäus 2 genau diese Verbindung aufgezeigt. Auf das erfüllt wird, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, welcher spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Mein Sohn ist in dem Zusammenhang in Hosea, da ist Israel mit gemeint, da wird das auch erklärt. Und danach folgt direkt ein Gerichtsspruch über Israel. Also diese Verbindung, und doch können wir das einfach so annehmen, wenn im Neuen Testament der Heilige Geist zeigt, diese Verbindung besteht, dann besteht sie. Und Es ist etwas schwer, wenn wir jetzt versuchen würden, das so nachzumachen, die Bibel so auszulegen, wie es uns vorgemacht wird, besonders auch in der Apostelgeschichte. Es ist klar, dass wir uns da stärker zurückhalten sollten, dass wir wirklich nur Dinge anwenden sollten, wo das sehr eindeutig ist, weil wir sonst, wenn wir solche Anwendungen machen würden, doch sehr ins Fantasieren gerieten. Und doch ist interessant, was es da alles gibt, was für Zusammenhänge der Heilige Geist uns aufzeigt. Vielleicht, wenn man sich jetzt lange damit beschäftigen würde, würde einem klarer, warum eine Verbindung auch erkennbar ist. Mir ist es bisher noch nicht klar, aber es gibt sicher irgendwie etwas, was das auch nachvollziehbar macht. Dann haben wir hier mal zwei Beispiele. Ich nenne das nicht bestätigte Prophetie, weil sie eben nicht aufgegriffen wird im Neuen Testament. Trotzdem ist uns, glaube ich, sehr klar, wenn Gott sagt zu den Menschen, zu Adam und Eva, ich werde Feindschaft setzen, oder zu Eva wird das genau gesprochen, zwischen deinen Samen, deinen Nachkommen und den Nachkommen der Schlange, dass er den Kopf der Schlange zermalmen würde, die Macht Satans brechen würde, aber auch davon getroffen würde, dass seine Verse zermalmt würde. Das erfüllt sich in dem Herrn Jesus, diese erste Ankündigung eines Erlösers, aber sie wird nie wieder so aufgegriffen im Neuen Testament. Wir wissen das einfach aus dem Zusammenhang, aus dem, was geschieht. Genauso die Verse aus Jesaja 9, Vers 6, die wir vielleicht manchmal sonntags morgens anführen. Klar, dass sie sich auf den Herrn Jesus beziehen, sich in den Messias erfüllen, aber sie werden nicht wieder so bestätigt. Dann die Vorbilder. Wieder bestätigt, unbestätigt. Es gibt einige Dinge, wo die Bibel das aufgreift, zeigt, dass sie ist ein Vorbild, was sich so erfüllt, was so ein Gegenbild hat. Und andere, wo das ganz deutlich ist, wo es aber nicht konkret gesagt wird. Vorbilder oder Typen, das ist wieder ein ganzer Bereich für sich. Die Typologie, die Lehre von den Vorbildern. Da möchte ich auch nur kurz drüber eingehen hier, darauf eingehen. Ein schöner Vers dazu, Hebräer 8, Vers 5, weil wir da drei verschiedene Begriffe drin finden, wie die Bibel das bezeichnet, dieses Vorbildliche. Hier ist das mal in Griechisch, wenn das interessiert. Hier ist die Rede von dem Abbild. Abbild oder Kopie. Von dem Schatten, Skia. Von dem Muster. Und das ist jetzt eben Typos. Das, was meistens mit Vorbild dann wiedergegeben wird. Mose wurde auf den Berg geführt und dann zeigt ihm Gott da ein Muster. Der sah praktisch die Stiftshütte mit allem, was dazugehört. Wie in einem Film, wie in einer Vision. Der konnte das da sehen. Das war nur ein Muster, ein Vorbild. Und dann konnte er danach wieder runtergehen mit dem Oholibama, mit seinen Künstlern sprechen, ihm das erklären, schildern, beschreiben. Und die haben es dann ausgeführt. In Gold, Silber, Stoffen, alles hölzern, wie Gott das da dem Mose gezeigt hat auf dem Berg. Aber was er sah, war das Muster, das Vorbild. Darauf folgt dann ein Gegenbild auf der Erde. Und das war aber alles Abbild und Schatten der himmlischen Dinge. Interessant, die Realität ist eine himmlische. Das, was Mose da sah, das war nur ein Muster. Aber selbst das war nicht die Realität, sondern das sprach von Vergebung, von dem, was Gott tun würde, dem Opfer. Diese Dinge lagen darin verbunden. Das ist die Realität, die himmlischen Dinge. Und als ich so darüber nachgedacht habe, wie das mit den Typen ist, habe ich gedacht, das ist erstaunlich. Mit Realität verknüpfen wir doch das, was real ist. Und real sind Silber, Gold, Materialien. Das ist doch das, was man anfassen kann. Und interessant ist, bei den Typen ist das genau umgekehrt. Real sind Vergebung, Opfer, Stellvertretung, das bleibt in Ewigkeit. Silber und Gold, das werden verwesliche Dinge, werden die genannt in der Bibel, ja? Die erscheinen uns sehr beständig. Und ich denke, das Gold der Bundeslade ist in irgendeiner Form der Stiftshütte noch im Umlauf, ob in Schmuckstücken oder Goldbarren oder Talon. Gold vergeht so schnell nicht, aber am Ende wird alles vergehen, da bleibt nichts von übrig. Und heute ist das meiste schon vergangen. Vielleicht steht irgendwo die Bundeslade noch oder so, einzelne Stücke, aber dieses Muster hat seine Bedeutung schon verloren, ist schon ersetzt worden durch eine Realität, dass es sich erfüllt hat. Und das, was am Ende wirklich das Wahre ist, das, was Gott uns zeigen will, das sind die himmlischen Dinge, die ändern sich nicht. Das ist das, diese höhere Realität. Kommen wir vielleicht mehrmals noch darauf zurück. Hier ist interessant, nächster Vers, da wird eben dieses Wort Typos verwendet. Moment, ich habe jetzt falsch umgedrückt. Aber hier als Vorbilder übersetzt. Und das ist die gängigere Übersetzung. Es wird nur einmal mit Muster übersetzt, meistens mit Vorbildern. Deshalb sprechen wir auch von Vorbildern. Das griechische Wort hat genau wie das deutsche beide Bedeutungen. Vorbild wie so ein Schatten, als etwas, was eben was Zukünftiges vorbildet, aber auch als Vorbild, was man nachahmen kann. Es hat diese doppelte Bedeutung. Es ist ja nicht unbedingt, liegt nicht unbedingt auf der Hand, dass das das Gleiche ist. Aber in der Bibel ist das im Griechischen wie im Deutschen so Vorbild. Einmal als das, dem wir nacheifern können, aber auch als eine Vorschattung. Für uns geschehen, fand ich hier noch sehr interessant, ja, sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Da ist die Rede von der ganzen Geschichte der 40-jährigen Wüstenreise. Und Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, diese Sachen, die sind eigentlich nur geschehen, damit wir daraus lernen. Die sind für uns geschehen. Das ganze Volk musste diese Dinge erleben, damit Gott da was klar machen will. Das ist Anschauungsunterricht. Alle Dinge des Alten Testaments haben diesen Aspekt. Natürlich geht Gott einen Weg auch mit seinem Volk. Die mussten auch deshalb geschehen. Aber diese höchste Sicht oder Betrachtungsweise ist, dass Gott es geschehen lässt, ausführen lässt, um uns dadurch zu belehren. Um uns dadurch im Besonderen unser Thema, den Herrn Jesus, zu zeigen. Dann haben wir hier Gleichnis, Parabole. Es ist nicht nur so, dass einzelne Dinge, wie Symbole stehen, etwas vorbilden, sondern dass ganze Geschichten, ganze Abläufe zusammen ein Gleichnis bilden. Und wir haben hier die Rede in Hebräer 11 von Abraham und Isaak. Ein Grund, warum wir diese ganze Begebenheit eindeutig auf Gott und den Herrn Jesus anwenden können, den er da bringt, ist, dass uns Hebräer 11 sagt, im Gleichnis empfängt der Abraham den Isaak aus den Toten. Es ist so, als hätte er ihn geopfert und er wäre wieder auferweckt worden. Er hat das Gott zugetraut und Gott hat das gar nicht nötig gemacht, dass er es durchführt. Aber es ist so, als hätte er ihn tatsächlich getötet und dann aus den Toten wiederbekommen. Und genau das hat sich in dem Herrn Jesus erfüllt. Er wurde getötet und das ist der Unterschied eben zwischen Bild und Realität auch, dass die Bilder alle nicht bis zum Letzten gehen. Da war ein Widder da, ein Stellvertreter. Als der Jesus dann einige Jahrhunderte später dieses Bild erfüllt, da gab es keinen Widder. Da war er derjenige, der tatsächlich das Bild erfüllen musste, der dann am Kreuz hing. Da war kein anderer Stellvertreter. Diese Bilder bleiben alle weit zurück hinter der Realität. Der Jesus übertrifft sie weit. Das müssen wir auch vielleicht immer so im Hinterkopf behalten. Dass Bilder immer schwach sind. So wie ein Schatten eben nur Form und Kontur wiedergibt, aber nicht dreidimensional ist, so bleiben die Bilder immer irgendwo stehen, auf einer Ebene, die weiter vorliegt. Schatten der zukünftigen Dinge, der Körper aber ist Christi. Oh, Christus steht, glaube ich, heute da. Also wieder die Erfüllung, die zukünftigen Dinge, die himmlischen Dinge, die Realität, der Körper. Das ist das Begriffspaar, ja? Körper und Schatten. Wenn ich einen Körper habe, der wirft einen Schatten und der zeigt immer gewisse Eigenschaften, aber der zeigt nie den ganzen Körper. Den kann ich nur sehen, wenn ich ihn wirklich vor mir habe. Der Körper ist Christus. Aber wir haben eine ganze Anzahl von Schatten aus den verschiedensten Perspektiven. Wenn wir die zusammennehmen, dann bekommen wir schon ein sehr schönes Bild, was uns manche Sachen eben dadurch, dass sie so reduziert sind, besser darstellt, als wir es im Neuen Testament finden. Ich glaube, das können wir mal sagen als eine Begründung, warum sind Vorbilder überhaupt wichtig? Wenn wir doch die Realität sehen im Neuen Testament, warum beschäftigen wir uns denn dann noch mit Vorbildern? Warum gucken wir zurück, was damals war? Eben weil sie immer nur einen bestimmten Aspekt zeigen, erinnert uns das vielleicht an Dinge, die wir sonst glatt übersehen würden, wenn wir die mal so sehen, nur aus einer bestimmten Perspektive. Das ist der Vorteil bei Schatten. Ja? Sie zeigen nicht alles, aber das, was sie zeigen, da achtet man doch dann genauer drauf. Ja? Das Wahrhaftige. Na, da wollte ich noch ein bisschen mehr zu sagen. Vielleicht können wir es aber übergehen. Aber naja, doch. Es ist interessant hier an der Stelle, das mit Händen gemachte Heiligtum, die Stiftshütte, die wieder an der Wüste steht, ja, die ist ein Gegenbild, ein Antitypos von dem Wahrhaftigen in dem Himmel. Aber hier steht, der Jesus ist nicht in das Wahrhaftige, nicht in dieses Muster in den Himmel eingegangen, sondern selbst das ist nur ein Bild von dem, was wirklich passiert ist. Also es wird praktisch noch eine Ebene dazugefügt, um das noch komplizierter zu machen, ja? Das, was auf der Erde steht, das könnt ihr ganz vergessen. Das ist nur ein Gegenbild des, also das mit Händen gemachte, das habe ich hier gar nicht mehr markiert, ja. Das, was da in der Wüste steht, dieses aus Holz und Gold, ja. Das ist nur ein Gegenbild des Himmlischen, was der Mose da gesehen hat. Aber selbst das könnt ihr vergessen, das war nur ein Mittel zum Zweck, um was zu zeigen, was wahrhaftig ist. Eben eine Wahrheit, die Gott nur so ausdrücken konnte, dass er mal so ein Bild macht, was der Mose sieht und dann mit Händen machen lässt, damit ihr einen Eindruck davon habt, ja. Der Hebräerbrief, das finde ich so klasse, der stellt das so krass gegenüber, dass die Juden, die dachten, das wäre was, ja, der Tempel, diese Goldgefäße, der sagt, vergesst das alles, jetzt ist doch was, jetzt ist die Wirklichkeit da, ja. Wenn ihr die Dinge gut verstanden habt, dann vergesst die jetzt, das ist vorbei. Dieser Opferdienst, der hat euch viel bedeutet, das war gut, aber jetzt ist das eine Opfer vollbracht, jetzt ist die Wirklichkeit da. Dann nochmal die Rede, Gegenbild und jetzt auch da oben als Erfüllung, ja. Antitypos, Gegenbild kann eben in beide Richtungen verwendet werden. Hier ist die Rede von der Taufe als Gegenbild und da ist die Taufe das Reale. Ja? Wir haben ein Bild von der Taufe, wie sie durchs Rote Meer gehen, ist ein Bild davon. In der Hinsicht ist hier die Rede von der Arche, wie sie durchs Gericht ging, dass das Gericht vollzogen wird. Wenn wir untertauchen, ganz unter Wasser, machen wir das klar. Das Gericht ist über uns vollstreckt. Wir sind unten, wir tauchen wieder auf. Das ist die Taufe, ein Gegenbild, also die Realität von diesen Bildern. Die Taufe, das Gegenbild. Dann haben wir hier noch, um das vollständig zu machen, oder ich weiß nicht, ob es vollständig ist, das, was ich so gefunden habe, ist hier drin jedenfalls enthalten, das Zeichen, ja. Wenn etwas geschieht und Gott belegt das mit einer konkreten Bedeutung, dann sprechen wir von einem Zeichen, einem zeichenhaften Charakter. Oder einem bildlichen Sinn, das ist interessant, weil wir das Wort heute noch verwenden. Allegoromenos. Die lateinische Form ist Allegoria, ja, die Allegorie. So verwenden wir eigentlich, in der Theologie wird nur von Allegorien gesprochen, wenn es um Vorbilder geht. Ja, ich finde das Wort nicht so schön, weil es ein abgehobenes Fremdwort ist. Vorbilder sagt uns mehr, ja. Aber im Prinzip können wir genauso gut von Allegorien sprechen. Bildlicher Sinn bedeutet, in dem Bild steckt eine höhere Wahrheit, steckt etwas, was real ist, was ich nur verstehen kann, wenn ich das Reale kenne. Wenn ich nur das Bild anschaue und ich weiß, was danach passiert ist, die Juden hatten nicht diesen Zugang dazu, wirklich zu verstehen, was später passieren würde. Erst in der Retrospektive, in der Rückschau, können wir die Sachen ganz verstehen. Jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken da. Wie lange haben wir noch? Ich hatte eigentlich vor, das in einem Beispiel gleich mal etwas konkreter zu machen, aber dann machen wir jetzt etwas schneller hier. Also Typologie, ich glaube, das ist ja auch, die Gedanken sind wahrscheinlich nicht ganz neu für die meisten, ja, dass Personen, historische Begebenheiten, wir hatten ja gerade schon ein paar Beispiele, Rituale, feste Gegenstände, das alles Mögliche, ja, man könnte das fortsetzen, Materialien, Farben, Zahlen. Gott hat so viele Möglichkeiten, bildhaft zu sprechen, das lässt sich jetzt gar nicht erschlagen, ja. Ich möchte da nur ein paar Beispiele nennen, Sachen, die wir als bestätigt ansehen können, weil sie eben beschrieben werden, wie Adam ein Vorbild ist, wie Melchisedek sein Priestertum ein Vorbild ist, wie Mose ein Vorbild ist, wie Aaron ein Vorbild ist. Ja, ich denke, ihr könnt die Folien hinterher bekommen, das kann ja vielleicht jeder für sich, wenn das interessiert, mal weiter ausarbeiten. Ich greife jetzt nur ein Beispiel heraus, den Melchisedek, weil daran interessant ist, wie Vorbilder funktionieren. Wir finden von dem Melchisedek nur diese kurzen paar Verse in 1. Mose 14. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn, das ist Abraham, und sprach, gesegnet sei Abraham vor Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besetzt, und gepriesen sei Gott, der Höchste, und der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Mehr lesen wir nicht über Melchisedek. Und dann finden wir beim Hebräerbrief eine ganze Auslegung, verteilt sich auf drei Kapitel über diesen Melchisedek. Und da wird zum Beispiel gesagt, was da alles drin steckt, ja, die Namen, König von Salem, was bedeutet das? Salem, Jerusalem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging. Da wird also gesagt, was heißt König von Salem? Zuerst mal König der Gerechtigkeit, weil Salem bedeutet Gerechtigkeit. Und Salem, nein, Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. In diesem Namen steckt, übersetzt, König, Melech, Hasedekia, König der Gerechtigkeit. Und dann ist aber König von Salem auch König des Friedens. Denn er sagt, beides erfüllt sich in dem Herrn Jesus. Er ist der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens. Also sowohl der Name der Person als auch der Name der Stadt haben eine direkte Bedeutung. Dann wird nicht gesagt, wo kommt der überhaupt her, der Melchisedek? Der taucht einfach so auf. Und genau das hat die Bedeutung, der hat keine menschliche Herkunft. Der ist einfach plötzlich da. Und da macht der Hebräerbrief den Juden klar, so ist das mit dem Herrn Jesus. Als König hat er eine menschliche Abkunft. Da erfüllt Gott die Prophezeiung, die er dem Abraham gab. Aber als Priester knüpft das nicht an Aaron an, sondern Gott gibt einfach was Neues. Und Abraham hat das hier erkannt. Warum gibt er dem den Zehnten? Ja, der taucht auf einmal da auf, versorgt ihn und Abraham teilt mit ihm die Beute. Und Gott sagt, bitte das. Ganz klar, ihr seid diesem neuen Priestertum genauso den Gehorsam schuldig, wie ihr dem Aaron wart. Gott ist doch frei, einen neuen Weg anzufangen, ja? Hat er mit dem Abraham doch auch vorher. Er hat ihn einfach auserwählt aus den Nationen, aus den Völkern der Welt. Und genauso beginnt Gott plötzlich ein Priestertum, stellt das daneben, ohne dass klar ist, dass da eine Tradition hintersteckt. Gott fängt was Neues an. Hat er da gemacht, macht er heute auch. So wird das dann verglichen, ja? Und ich finde ganz klasse eben diese Herkunft, weil sie nicht da erwähnt ist, hat sie eine Bedeutung. Ja? Es wäre zu erwarten, ein Priestertum, weil sie von Aaron diese Kette kannten, wie Gott das einsetzt, wie das dann fortgeführt wird in der Familie. Da ist es nicht so und da wird klar, das hat die Bedeutung. Ja? Also nicht nur was da steht, sondern auch was nicht da steht, kann schon mal Bedeutung tragen. Historische Begebenheiten, die Schöpfung, das wäre jetzt auch ein ganzer Vortrag für sich, könnte der Werner viel zu sagen, wie die Schöpfung angewandt werden kann, was Gott tut. Ja? Am Anfang ist da nur Chaos und Finsternis, dann bringt Gott da Licht rein, dann erfolgt eine Trennung und dann kann irgendwann Wachstum, Frucht, Gemeinschaft da sein. Das, was in der Schöpfungswoche passiert, diese sieben Einheiten, das passiert, wenn es heißt, ein Mensch wird eine neue Schöpfung, weil Christus da reinkommt. Dann passieren genau diese Schritte. Natürlich ist der erste Kern ist die historische Wahrheit. Gott teilt uns mit, wie er alles begonnen hat. Aber die höhere Wahrheit ist, warum teilt er uns das so strukturiert mit? Warum hat er es überhaupt in sieben Tagen gemacht? Er hätte es ja auch so machen können. Damit wir eben genau das lernen. Die Schöpfung als Bild, was passiert, wenn er aus einem Mensch eine neue Schöpfung macht. Gott ist doch in seinem Handeln total frei. Er kann doch, wenn er damit was darstellen möchte, das schön sieben Tage für nehmen und das so erklären, dass es später eine Bedeutung trägt. Ja? Finde ich wunderbar, wenn man das sieht, diesen Aufbau der Bibel mit diesem Hintergedanken, ja? Dass wir darin was lernen. Der Durchzug durchs Rote Meer, 1. Korinther 10, Bild von der Taufe, Gegenstände, ja? Die Arche, das Mittel zur Rettung, kommen wir gleich noch genauer drauf. Das Manna, erwähne ich nur kurz, die Wolkensäule, die Erdenschlange. Dann in Klammern mal die ganze Stiftshütte, wäre wieder drei Abende für sich. Ja? Jeder Gegenstand, jede Farbe, jedes Material kann man sehr schön verbinden und kombinieren und nicht alles bestätigt. Manchmal auch vielleicht mit zu viel Fantasie. Wir haben letztens hier so einen Bibel-Samstag gehabt mit jungen Leuten, da hat ein Bruder den Andreas Steinmeister zitiert. Der hätte gesagt, also selbst wenn da Leute mit viel Fantasie reingingen, es hätte immerhin didaktischen Nutzen. Ja? Also man kann immerhin illustrieren damit, auch wenn vielleicht die Bibel das nicht aus dem Grund so beschildert. Ja. Ich bin da nicht ganz so glücklich. Man sollte einfach dabei bleiben, was klar ist. Und das reicht allemal aus. Ja. Da haben wir viel mehr, als wir überhaupt fassen und sehen können. Die Sachen, die wir deutlich zeigen können. Oh, das ist sehr dunkel hier. Das ist die Arche mal, ja, im Wasser. Das Rettungsmittel. Wenn man allein so ein Bild anschaut, ja, was da alles drinsteckt. Die Arche, die durch das Gericht hindurchträgt, ja. Die Menschen, die sich hier anvertrauen, hindurchrettet. Aus Holz. Wenn so ein riesiger Baum da steht, bringt er als Rettungsmittel keinem was. Ja? Gofernholz, man weiß ja gar nicht, was das war, vielleicht eine Eichenart. Der Baum muss abgehauen werden, die Bretter müssen gesägt werden, dann wird daraus ein Rettungsmittel. Das ist im Gericht Wasser von unten und von oben, Gericht von Menschen und von Gott. Und die Arche hält das aus. Ja? Man kann sich da, glaube ich, kein Bild von machen, was das für eine Katastrophe war. Weltweit, alles unter Wasser, 40 Tage Regen von oben und die Quellen der Tiefe, aber die Arche trägt da durch. So, dann die Details, da steckt natürlich noch viel mehr drin, aber allein die Tür sehen, ja, die eine Tür, nur ein Zugang, ein Bild von dem Herrn Jesus, ja, und die war riesig, da passten Elefanten und Giraffen durch, jeder kann da kommen. Eine riesige Tür, der Herr Jesus, und die steht heute noch offen. Aber genauso die Warnung, Gott selbst schloss hinter ihm zu. Irgendwann war Schluss, da war die Tür zu, da kam auch keiner mehr rein. So stecken in den vorbildlichen Gegenständen oft wunderschöne ganze Predigten drin, ja, was da alles gezeigt wird, was Errettung bedeutet, hier am Beispiel der Arche zum Beispiel. Gut, da können wir jetzt auch nur schneller drüber gehen. Beschneidung, Passah, Versöhnungstag, überhaupt alle Opfer, ein Vorbild des einen, des wahren Opfers, des gültigen Opfers. Alle Feste zeigen die prophetische Linie und Bedeutung und Erfüllung von dem Herrn Jesus und seinem Heilsplan. Und ich hätte jetzt eigentlich vorgehabt, eine Person mal so im ganz kurzen Überblick durchzugehen. Ich weiß nicht, ob das noch reicht, wenn wir da... Ja. Ich weiß nicht, wie viel Kapazität ihr noch habt. Oder?
Ja, so machen, dass wenn es das besteht, dass man vielleicht das Raum Zeit von der Mittagspause noch macht. Dann haben wir abends bis 2 Uhr.
Ja, ist mir egal. Ist gerne. Also ich habe da auch keine Folie mehr zu. Ich würde das einfach, dass wir zusammen die Kapitel durchgehen. Und ich denke, der Josef ist ein Beispiel für ein unbestätigtes Vorbild. Es wird nirgendwo gesagt im Neuen Testament, dass der Josef ein Jesus-Vorbild ist. Und doch finde ich, es gibt kein schöneres, vollständigeres und deutlicheres Beispiel, ja, wo der Jesus vorgebildet ist. Ja, wir wollten am Beispiel von Josef das jetzt einmal durchgehen, wie eine Person ein Vorbild von dem Herrn Jesus sein kann. Ein unbestätigtes Vorbild, auch wenn das im Neuen Testament nicht so angewandt und nicht so zitiert wird, ist doch, wenn wir das Leben von Josef mal so an uns jetzt vorüber huschen lassen, in ganz komprimierter Form, denke ich, sehr schön klar, dass da sehr viel drinsteckt, was auf den Herrn Jesus hinweist. Ich denke, Josef ist insofern das vielleicht schönste Vorbild auf den Herrn als Person, weil es ihn in seiner Sündlosigkeit zeigt. Wir haben viele Personen, wir haben eben einige gesehen, die Vorbild auf den Herrn Jesus sind, aber von den meisten werden doch, wenn ihr ganzes Leben berichtet wird, auch Sünden genannt, Verfehlungen, Schwächen. Josef sehen wir dagegen als den Herrn, dass er der Sündlose ist, der keine Sünde tat, in dem keine Sünde war und der Sünde nicht einmal kannte. Josef, der Name bedeutet, er nimmt hinweg und er fügt hinzu. Und das haben wir bei dem Herrn Jesus auch. Er hat alles verloren, die Menschen haben ihm allem beraubt, was er hatte. Er hat sich ganz entäußert, er hat von sich aus alles hingegeben. Und danach ist er überreich beschenkt und gesegnet worden, erhöht worden auf den höchsten Platz, den es zu vergeben gibt. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. So sehen wir den Jesus heute. Und bei Josef sehen wir eben auch beide Seiten. Am Anfang, in der ersten Geschichte Josefs, seine Verwerfung, Entäußerung, Erniedrigung. Und dann im zweiten Teil der Geschichte diesen rasanten Wechsel an den höchsten Platz, den es in dieser Geschichte zu vergeben gab. Wir schlagen einfach mal auf, 1. Mose 37. Und gehen ein bisschen durch die Geschichte Josefs. Wir finden ihn in Vers 2, das erste Mal. Josef, 17 Jahre alt. Josef war, wie der Herr Jesus, ein Erstgeborener. Der Erstgeborene der geliebten Rahel. Und wenn wir das mal noch später weiter hinten gucken, auch derjenige, der das Erstgeburtsrecht übertragen bekam. Über Josef, auf den Ephraim, geht das Erstgeburtsrecht über. Werner hat da eben schon ein bisschen zu gesagt, was Erstgeburt, Erstgeburtsrecht, Erstgeborener bedeutet. Besonders auch, was es zu bedeuten hat, wenn jemand das Erstgeburtsrecht so bekommt durch Übertragung, wie der Josef und sein Sohn das bekamen. Josef ist der geliebte Sohn. Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne. Vers 3. Hier stoßen wir auf eine ganz interessante Sache, dass Dinge, die natürlicherweise, je nachdem, sogar negativ bewertet würden, im Vorbild durchaus eine positive Bedeutung tragen können. Natürlich, wenn ein Vater einen Sohn mehr liebt als alle anderen, ist das nicht gut. Und doch, indem Jakob diese Schwäche zeigt, dass er den Josef bevorzugt, erfüllt er ein Vorbild, was zeigt, dass der Herr Jesus was ganz Außerordentliches und Besonderes eben der geliebte Sohn seines Vaters war. Er weidete die Herde, Josef ist Hirte, wie so viele Vorbilder des Herrn, wie David, wie Mose. Ein Hirte, eine Hirtennatur. In Vers 5 hat Josef einen Traum. Das ist jetzt ein Thema für sich. Träume und Prophezeiungen, das gehört eng zusammen. Gott redet durch den Traum. Josef als der Prophet, derjenige, der Offenbarungen Gottes erfüllt, die sich dann auch erfüllen, die sich bestätigen. In Vers 13 sendet sein Vater ihn. Komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und er sprach zu ihm, hier bin ich. Das erinnert sofort daran, wie das in Jesaja steht. Wen soll ich senden? Wer will gehen? Hier bin ich, sende mich. Josef als der Gesandte, derjenige, der vom Vater ausgeht, der gesandt wird, zu seinen Brüdern. Geh doch, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder. Als Josef diesen Auftrag bekommt, ist er in Hebron mit seinem Vater. Hebron bedeutet Gemeinschaft. Johannes zeigt uns den Jesus als den, der in ewiger, ganz enger, ungetrübter Gemeinschaft mit dem Vater war, seit Ewigkeit. Aber die Gemeinschaft, diesen Platz der Gemeinschaft und Herrlichkeit und Sicherheit, Hebron, den verlässt Josef auf der Suche nach seinen Brüdern. Er geht nach Sichem. Sichem bedeutet Schulter. Wir haben jetzt letzten Samstag die Berge der Bibel als ein Thema gehabt. Das ist ganz interessant, das zu sehen. Ebal, Gerizim, 800 und 900 Meter, dazwischen 400 Meter, Sichem, wie eine Schulter, ja, so dieses Profil. In Sichem sollten die eigentlich sein. Sichem die Schulter. Ihr könnt vielleicht daran denken, dass Gott sein Volk auf seinen Schultern tragen wollte, so wie der hohe Priester da die Steine hatte. Ich habe dich getragen, ich habe dich bei Namen, in deinen Namen gerufen, du bist mein. Das war eigentlich die Stellung des Volkes Gottes auf Gottes Schultern, getragen von Gott. Aber die waren nicht in Sichem, diesen Platz hatten sie verlassen. Sie waren das Volk Gottes, aber sie waren nicht in Sichem. Wo waren sie? Im Dothan. Auch interessant. Erlasse, Gesetze. Die Bedeutung von Dothan. Das kann natürlich alles Zufall sein, aber interessant. Die Bedeutung der Namen, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Verschiedene Namen, die so eindeutig bezeichnet werden. Es müsste ja nicht erwähnt werden. Ja? Es ist immer die Frage, wenn ein Bericht detailliert ist, warum teilt Gott uns das mit? Warum steht da nicht einfach Josef ihn aus und suchte seine Brüder auf? Warum werden hier die Orte alle genannt? Und wenn diese Bedeutung dann eindeutig und bekannt sind, ist das bemerkenswert. Er irrte auf dem Feld umher auf der Suche. Gott hat gesucht, ob da wohl einer ist, der ihn sucht, einer, der recht tut. Und da war keiner. Er musste ihnen nachgehen und fand sie dann in Dothan. Vers 18, sie sahen ihn von Weitem. Dass der Jesus kommen würde, war bekannt. Schon von Adam und Eva an haben wir eben gesehen. Erst in vagen Andeutungen, dann immer konkreter. Bis hinterher die Prophezeiungen Bücher füllen und es sehr klar war, wer der Messias sein würde, was er tun würde. Sie sahen ihn von Weitem. Das Volk Israel wusste, dass einmal ein Messias kommen würde, ein Erlöser, ein Retter. Die Propheten haben das von alters her gesagt. Gott hat vieler, wie heißt es, nachdem Gott vielfach und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, das war also bekannt. Sie sahen ihn von Weitem kommen und dann kommt er. Aber noch bevor er da ist, ersinnen sie einen Anschlag gegen ihn, ihn zu töten. Also Josef als der Verheißene, dessen Ankunft schon bevor er da ist, gesehen wird, bekannt ist. Einige waren da, die ihn erwarteten, auch in Jerusalem, wenige. Aber die meisten, ähnlich dem, wie das Volk hier charakterisiert wird, Israel, die Brüder Josefs, sie ersannen einen Anschlag, ihn zu töten, wie die Weingärtner. Guck mal da, der Erbe. Dieser ist der Erbe. Lasst uns ihn töten und das Erbe in Besitz nehmen. Das sagen die Weingärtner, als der Sohn des Weingärtners kommt. So reden die Brüder, als der Josef zu ihnen kommt. Lasst uns sehen, was aus seinen Träumen wird. So reden sie noch ganz zum Schluss unterm Kreuz. Er ist der Christus, der König Israels. Er steige jetzt herab und wir wollen sehen, was aus seinen Träumen wird. Ja? Wir wollen sehen, was das gibt. Er hat das gesagt, bitte. Da kommt ja der Träumer. Wir wollen mal sehen, ja, ob der wirklich über uns herrscht, wenn wir ihn jetzt gleich packen. So reden die Brüder, als der Josef zu ihnen kommt. Dann nehmen sie ihn, also erst beratschlagen sie ihn zu töten, und dann ist der Ruben da, ein ganz interessanter Charakter, der sagt, lasst uns ihn nicht töten, aber der auch nicht den Mut hat, das wirklich zu verhindern. Der Bruder dann überredet, ihn doch erstmal in die Grube zu tun. Ich denke, solche Ruben-Charaktere gibt es viele, ja, auch im Neuen Testament. Der Josef von Arimathia, ein Ratsherr, einer, der Mitverantwortung trug für das, was da ausgeheckt wurde. Der Nikodemus, einer der Ältesten, der die ganze Zeit dabei war bei den Beratungen. Die wussten es eigentlich besser. Und doch waren die so ein bisschen wie Ruben. Wenn wir die Rubeniter finden später, Richter 5, große Beschlüsse des Herzens, große Überlegungen, aber doch nicht den Mut zu handeln. Als die sich entschließen, Israel zu helfen, da war der Sieg schon errungen. Da war schon gelaufen. Die brauchten die Rubeniter dann gar nicht. Und so führt Gott hier auch mit dem Josef einen Weg aus, ohne dass der Ruben dabei eine Rolle spielt, ihm wirklich helfen kann. Er ist entsetzt hinterher, als er wiederkommt, aber da war es schon zu spät. Dann Vers 24 am Ende, die Grube aber war leer, es war kein Wasser darin. Solche Verse finde ich immer ganz besonders spannend in den Bildern, so wie ich das eben sagte von dem Isaak, wo dann der Widder da war, wo plötzlich das Bild sich auflöst. Immerhin Jesus kommt es zum Ende, das Bild. Da ist die Grube nicht leer ohne Wasser. Er wurde in eine Grube gelegt im tiefen Schlamm. Da war kein Grund. Die Wasser sind über ihm zusammengeschlagen. Mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Das war keine leere Grube. Das hier ist nur ein Bild seines in die Grube werfens. Aber er hat es dann im gleichen Bild gesprochen, in einer Grube erlebt, die mit Schlamm und Wasser gefüllt war, in der er versunken ist, in der er das ganze Gericht Gottes dann tatsächlich getragen hat. Vers 25, das ist dann wieder so ein Hammer, die Brüder setzen sich erstmal und essen. Der Josef hat denen was mitgebracht. Die setzen sich und essen, während der Josef da in der Grube sitzt. Und genau das erinnert daran, wie die Juden das Passa essen, als der Herr Jesus verurteilt wurde, gestorben ist. Die Krone des Ganzen ist ja hier Johannes 18, Vers 25, wo die nicht mal in den Hof des Praetoriums da gehen wollen, um sich nicht zu verunreinigen. Die hatten Sorge, sie verunreinigen sich bei den Nationen, aber haben kurz vorher den Sohn Gottes überliefert. Dieser Wahnsinn, ja, das nicht zu erkennen, wie paradox das ist, sich Sorge zu haben, sich zu verunreinigen bei den Nationen und gleichzeitig und das Passafest in Ruhe da mit der Familie zu essen und gleichzeitig den Sohn Gottes, den Messias, überliefert zu haben. So ähnlich kommen einem hier die Brüder vor. Sie sitzen da und essen, Josef ist in der Grube. Dann, Vers 26, da sprach Judas zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen, kommt, lasst uns ihn verkaufen. Judas steht da. Die griechische Form ist Judas. Judas hat die Idee, ihn zu verkaufen. Kann natürlich auch von ungefähr sein, dass der Name der gleiche ist. Derjenige, der ihn verkauft, dass das hier ein Judas ist. Einer seiner Brüder, Judas, verkauft Josef. Wenn wir den Juda in der Geschichte weiterverfolgen, das ist eine ganze Linie für sich, auch sehr interessant. Juda steht für das Volk der Juden. Im Neuen Testament finden wir nur noch Juda. Juden, eben das, was von dem Volk Israel übrig geblieben ist. Und er erfährt eine Entwicklung. Der ist hinterher nicht mehr der gleiche. Der ist hinterher derjenige, der wirklich versteht, was mit dem Juda, mit dem Josef war. Der das zeigt durch seine Liebe zu Benjamin, auch eine besondere Bedeutung. Und durch seine Liebe zu Josef dann, der ein Bild auch der Wiederherstellung ist. Der hier zwar den Verrat verantwortet, so wie das ganze Volk der Juden an diesem Verrat als schuldig gesehen wird, nicht nur der Judas, der es ausführte, aber so kehrt er hinterher auch davon um, das führt jetzt schon in die Zukunft. Sie verkaufen ihn an die Ismaeliter. Ismaeliter ist auch sehr interessant. Das sind nach Folge Abrahams, Nachkommen Abrahams. Das kommt mir so ein bisschen vor wie die hohen Priester und Ältesten, an die er überliefert wurde. Im Neuen Testament heißt es, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Ja, Nachkommen Abrahams sind viele. Zig Stämme im Nahen Osten zu der Zeit waren Nachkommen Abrahams, sondern der, der es innerlich ist. Und das waren sie nicht. Wenn wir die Israeliten etwas detaillierter betrachten, das waren 12 Fürsten, das erscheint einem so ein bisschen wie eine Nachbildung des 12-stämmigen Reichs Israel. So eine Imitation, ja. Wie das Satan oft macht, dass er etwas, was den eigentlichen Segen trägt, was echt ist, was von Gott kommt, imitiert. Die 12 Fürsten Ismaels und die 12 Stämme Israels. So wie der Islam auch eine schlechte Kopie, eine Verzerrung der abrahamitischen Religion. Offenbarung ist, die von Gott kommt. Ja, so eine Sache, die Elemente vermischt. Diese Ismaeliter, die nehmen den Josef und führen ihn weiter nach Ägypten. Ägypten, die Nationen. So nehmen die hohen Priester und Ältesten den Herrn Jesus und überliefern ihn an die Römer weiter. Wir können jetzt nicht auf alles eingehen, das Opfer des Ziegenbocks ist sicher auch interessant, ja? Ja, müssen deutlich schneller werden, ne? Okay. Okay. Ja, ich überlege gerade, was ich hier. Vielleicht so ein paar Punkte, also wir schaffen eh nicht. Das ganze Leben Josefs ist klar. Die Kleider Josefs, ja, wer da mal drauf achten möchte. Die werden 6 verschiedene Kleider Josefs, mehr oder minder explizit genannt. Er bekommt den Leibrock von seinem Vater, ein Bild der Herrlichkeit, die der Jesus hatte als der Sohn Gottes. Der wird ihm genommen. Er bekommt das Kleid eines Sklaven. Das Kleid, das er verliert, als die Frau Potiphas ihn versucht. Er bekommt danach Kleider als Gefangener. Er bekommt danach Kleider der Audienz, mit denen er vor den Pharao tritt und am Ende die Kleider der Herrschaft, weißes Leinen. Trägt alles eine Bedeutung. Kleider machen Leute, was der Herr Jesus in diesen verschiedenen Situationen, die das vorschattet, gewesen ist, dargestellt hat. Als der Jesus, als Josef in Ägypten ist, hat er zunächst die Anerkennung seines Dienstherrn Potiphas. Potiphar erinnert nicht nur wegen des gleichen Anfangsbuchstaben stark an Pilatus. Jemand, der für eine Zeit den Josef bei sich hatte, der erkennt, dass er schuldlos ist. Der Potiphar war direkt unterstellt dem Pharao, Oberster der Leibwache. Pilatus war direkt unterstellt dem Kaiser in Rom, Präfekt der Provinz Judäa. Beide erkennen die Unschuld von einem, der in ihrer Obhut ist, und beide überliefern doch. Beide opfern einen Geringeren. Der Potiphar einen Sklaven, der Pilatus einen Gefangenen. Wenn man das mal so vergleicht, die Motive, was da alles mitspielt, sehr interessant. Wo kommt der Josef hin? In das Haus, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Der Jesus, als Pilatus ihn dann losgibt und verurteilt, kommt direkt in das Gericht Gottes. Gott selbst ist es, der ihn in sein Gericht nimmt. Josef kommt ins Gefängnis. Josef bewährt sich auch da. Er wird im Gefängnis auch gesehen als derjenige, dem nichts anzuhängen ist, der sich dort vorbildlich bewährt. So wie der Jesus sich auch in der Prüfung im Gericht von Seiten Gottes bewährt hat, dieses Gericht durchgestanden hat. Könnte man jetzt viele Bilder mit verbinden. Schön ist dann, die zweite Geschichte Josefs zu sehen, wie Josef aus dem Gefängnis erhöht wird, wie er vom Pharao bekleidet wird mit der Herrschaft, wie er dann eine Frau bekommt, Asnat, sie gehört mir, ein Bild der Versammlung, wie er dann Söhne bekommt, Manasse, was bedeutet Manasse, der vergessen macht, wie er für die vor ihm liegende Freude das alles erduldet hat, dass er dann vergessen findet in dem, was die Folge seines Werkes ist, Ephraim, doppelte Fruchtbarkeit, ein neues Volk aus Juden und Nationen, wie dann die Familie Josefs komplett ist, bevor die Hungersnot beginnt. Und dann eben das, was folgt, die Hungersnot, das Bild der Drangsalzeit, die Errettung auf Israel dadurch und so weiter. Also vielleicht eine Anregung zum Selbststudium, das Leben Josefs als Vorbild auf das Leben des Herrn Jesus.